So, Sommerferien sind vorbei. Jetzt langsam kommen wieder alle rein. Es füllt sich wieder. Warst du auch in China? Diesen Sommer nicht, ne? Nee. Du bist Chinesin geworden diesen Sommer. Schön, euch alle zu sehen. Lasst uns beten zusammen. Und dann gucken wir ins Wort Gottes. Vater, es ist toll, hier zu sein, zu dir zu singen. Wir haben dich gerade um deinen Segen gebeten, dass du uns segnest in der Not der Welt, in der Angst der Welt, in dem Leid der Welt, in all dem. Danke, dass du bei uns bist. Danke, dass du uns versprochen hast, uns aus unserer Not zu erlösen. Du hast uns auch versprochen, dass wir Frieden haben können, im Herzen zumindest, schon hier in diesem Leben, auf dieser Erde. Und wir bitten dich, dass diese Zeit heute dazu beiträgt, dass wir mehr Frieden im Herzen haben können und mehr Hoffnung auf die Zukunft, auf die zukünftige Welt. Amen. Wir sind bei den Predigten sonntags immer noch beim Thema Gott lieben unterwegs. Wir haben ja diesen übergeordneten Rahmen gegeben. Dieses Jahr Gott lieben, einander lieben und die Menschen, die Gott nicht kennen, lieben. Das Ganze läuft unter dem Hashtag #ThreeLationships, also diese drei Beziehungen, die wir da jeweils haben. Und das ist genau das, worüber ich heute auch sprechen möchte. Und wir sind jetzt aber auch an dem Punkt, wo wir langsam übergehen von diesem ersten Teil, von Gott lieben, zu dem zweiten Teil, einander lieben, was das bedeutet. Und ich möchte heute die Gelegenheit nutzen, eigentlich genau von der Schrift her nochmal diesen Übergang zu schaffen und nochmal zu schauen, was das eigentlich genau bedeutet. Also unsere Beziehung mit Gott, seine Beziehung mit uns, unsere Beziehung miteinander. Und ich würde euch bitten, zum Anfang Römer Kapitel 5 aufzuschlagen. Römerbrief Kapitel 5, wir lesen da ganze Latte Verse von Vers 1 bis 11. Und ich würde euch, während wir das durchlesen, ich lese es aus der neuen Genfer Übersetzung, speziell darauf zu achten, was die Aussagen sind zu den Beziehungen in diesen Versen. Und zwar auf allen Ebenen, sowohl Gott, Jesus und Heiliger Geist, also im dreieinigen Gott, die Beziehungen, seine Beziehung zu uns und die Beziehung untereinander. Das ist nämlich so ein Geflecht, was da drin auch beschrieben wird. Und da gucken wir heute ein bisschen genauer drauf. Römer 5, Vers 1. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Doppelpunkt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, der ist bewährt. Und bewährt zu sein, das festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Jesus Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun, aber Gott dagegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. jetzt wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt. Nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben und dafür preisen wir Gott durch Jesus Christus. Da ist eine Menge Theologie drin, in diesen vielen Versen. Aber letzten Endes ist das eine der Stellen im Neuen Testament, die deutlich machen, wie unsere Beziehung mit Gott funktioniert. Und die auch deutlich machen, dass die Initiative für diese Beziehung immer von ihm ausgegangen ist. Ne? Also angefangen von Adam und Eva. Er hat erstmal uns als Gegenüber geschaffen, um überhaupt eine Beziehung haben zu können. Er hat Wesen geschaffen, mit denen er eine Beziehung haben wollte, mit Adam und Eva. Und danach, nachdem diese Wesen sich von ihm abgewendet haben, war er derjenige, der auch die Initiative ergriffen hat, wie Paulus hier sagt, die Beziehung wiederherzustellen. Und zwar, als wir noch nicht bereit waren, als wir noch nicht wollten, er hat nicht gewartet, bis wir von uns aus zurückkommen, sondern hat gesagt, noch als wir in Sünde waren, als wir noch weggekehrt waren, ich mache den Weg wieder frei, dass die wieder zu mir zurückkehren können. So, da ganz viele Beziehungen. Ja? In unserer Beziehung mit Gott spielen der Vater, der Sohn und der Heilige Geist eine Rolle. Und auch alle drei dieser, nennen wir sie jetzt mal Personen in der Dreieinigkeit, sind in unsere Beziehung involviert. Jeder hat ihre Rolle. Wenn eine fehlen würde, würde sie nicht funktionieren, diese Beziehung. In Vers 1 steht, wir haben Frieden durch Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. In Vers 5 steht dann, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Und so weiter. Und Gott ist derjenige, der das Ganze veranlasst, der das Ganze orchestriert. Gott hat sich aber nicht überlegt, nachdem die Menschen sich von ihm abgewendet hatten oder nachdem er sie geschaffen hatte, ja, wie machen wir das jetzt? Wie stellen wir das jetzt auf? Ich muss irgendwie mich aufteilen in drei verschiedene. Also ich schaffe jetzt noch Jesus und ich schaffe jetzt noch den Heiligen Geist, damit es funktioniert. Weil Gott war von Anfang an so. Gott hat von Anfang an in Beziehung gelebt. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist waren von Anfang an. Und die haben von Anfang an Beziehung gebildet. Und aus dem Selbstbeziehung sein und in Beziehung bestehen, hat er den Menschen geschaffen, um eine Beziehung mit ihm zu haben. Deshalb ist das, was bei ihm passiert, was sich bei ihm da abspielt, innerhalb der Gottheit mit Vater, Sohn und Heiliger Geist, innerhalb dieses Dreiecks, wie es manchmal dargestellt wird, oder diesen 30 überschneidenden Kreisen mit der Schnittmenge, dritte Klasse Mathematik in der Grundschule. Deshalb ist das für uns auch ein Vorbild und ein Beispiel für unsere Beziehung. Alles, was wir als Christen glauben und tun, wenn es um Beziehungen geht, lernen wir von Gott. Ja, und ich meine jetzt nicht nur die gedruckten Worte in Wort und Schrift im Neuen und Alten Testament, sondern eben deshalb, weil er, wie ich es gerade beschrieben habe, selber aus drei Personen besteht, die in Beziehung zueinander stehen. So, wenn du jetzt, wie ich, in den 70ern geboren, Anfang der 70er, zu einem Zeitalter, wo meine Eltern noch das Ende des Krieges miterlebt haben und wo alles noch ein bisschen hierarchischer in der Gesellschaft aufgebaut gewesen ist, versuchst dann über dieses hierarchisch geprägte und auch dieses deutsche, preußische und dann Nachkriegszeit und so weiter, diese Beziehung zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist zu verstehen, ist das manchmal ein bisschen schwierig, weil wir bringen alle ein bestimmtes Bild für Ordnung, für Hierarchie und so weiter mit. Ja? Als ich ein Kind war, waren in unserer Gesellschaft alle Beziehungen immer noch, nicht wie in den 50ern und 60ern, aber immer noch streng hierarchisch geordnet und auch gesetzlich verordnet. Ja, ja, war ganz klar, Vater war das Oberhaupt der Familie, alle hatten sich ihm unterzuordnen. Warum? Weil ihm die Leitung und das Sagen zustanden, auch per Gesetz. Die Frau musste, wenn sie einen Führerschein machen wollte, bis 1974 warten, bis sie das ohne Zustimmung machen durfte in Deutschland. Und noch vieles anderes. Es war halt einfach so. Öffentliche Autoritäten, denen hatte man Respekt entgegenzubringen. War es jetzt der Lehrer, war es der Polizist, war es der Beamte im Bürgerbüro, die hatten alle per Dekret Autorität und es gab eine Hierarchie, der man sich unterzuordnen hatte. Und das Gesetz gab ihnen Autorität und das vermittelte eine verordnete Hierarchie. Ne? Und wie gesagt, als normaler Mensch und Bürger hatte man sich eben unterzuordnen. So, wenn man das jetzt versucht, in Gottes Konzept von Beziehungen und Autorität reinzubringen, wird es manchmal ein bisschen schwierig, wenn man sich die Schrift anguckt. Viele haben auch Schwierigkeiten damit, den Gott aus dem Alten Testament mit der Liebe Jesu im Neuen Testament in Einklang zu bringen. Ne? Viele denken, Gott zeigt im Alten Testament Zorn, Gerechtigkeit, sehen häufig nicht so sehr die Liebe, die Geduld, die Gott mit seinem Volk hat, von Anfang an auch das Mitleid, was er den Menschen auch zeigt. Oft bleiben nur die Strafen und die Kriege im Gedächtnis haften, die Gott verhängt und die in seinem Auftrag ausgeführt worden sind. Wenn man das alles berücksichtigt, dann hat sich bei mir, als ich mir bewusst Gedanken gemacht habe über Gott und Glauben und Bibel, folgendes Konstrukt ergeben. Meine Interpretation der Dreieinigkeit und der Rolle des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott, der Vater, der ist ein Gott, dem es vor allem um Gehorsam, um Gerechtigkeit und um Einhaltung des Gesetzes geht. Und wer nicht gehorcht, wer sich nicht unterordnen will, der wird bestraft. Ja? So habe ich auch die Beziehung mit meinem eigenen Vater erlebt. Das spielt natürlich auch eine wesentliche Rolle, wie wir das selber erleben innerhalb unserer Familie. Das hat auch einen Einfluss auf unsere Beziehung mit Gott, wie wir das geordnet auch in unserem Familiensystem erleben. Aber zum Glück ist ja Jesus gekommen. Was heißt das genau? Für mich hat es sich lange so angefühlt, als ob er kommen musste, um mich vor dem strengen, strafenden Gott zu beschützen. Er war quasi die Lösung für die Beziehung mit Gott, mit dem Vater, die mir emotional gar nicht so richtig möglich war vorher. Er macht es möglich, dem Vater entgegenzutreten. Jesu Blut macht mich rein und heilig. Und erstmals kann ich auf den Vater zugehen, ohne Angst haben zu müssen. Und vorher habe ich mich vielleicht gar nicht getraut. Ja, und dann ist da noch der Heilige Geist. Der ist auch da. Der darf auch mitspielen. In meinem Denken und Fühlen war er dann lange in der Hierarchie einfach so die Nummer 3 an unterster Stelle. Verstehe nicht genau, welche Rolle er da spielt, aber ist, wie gesagt, er ist halt auch dabei. Und er wird immer dann eingesetzt, wenn die anderen beiden gerade nicht können oder wollen. Aber was sagt die Schrift wirklich darüber, wie der dreieinige Gott ist und wie er sich selbst in dieser Dreiecksbeziehung lebt? Gibt es wirklich eine Hierarchie unter den Dreien? Und was bedeutet das für unsere Beziehung mit Gott und miteinander? Wenn wir uns die frühen Christen angucken, die frühen Kirchenväter, dann gibt es ganz viele Diskussionen darüber, wie es überhaupt möglich sein kann, dass Jesus Gott, Mensch und Mensch ist gleichzeitig. Einige frühe Lehrer haben behauptet, dass Jesus nur ein Untergott ist, wenn überhaupt, oder vielleicht ein Engel oder ein Mensch mit bestimmten Eigenschaften. Aber diese Gottheit Jesu, da hatten ganz viele dran zu knabbern. Die Zeugen Jehovas ja heute noch. Ne, die sagen ja auch, was sagen die? Er ist ein Sohn Gottes, ja, also ein Gott zweiter Klasse, aber geschaffen eben. Ne, so ein Untergott quasi, so eine Unterkategorie von Gott. Und viele, viele andere aber auch. Aber auf jeden Fall in der Hierarchie deutlich unter dem Vater. Aber die Verteidiger der Dreieinigkeit haben vom ersten Jahrhundert an und auch im zweiten und immer danach diesen Gedanken immer bekämpft und haben immer gesagt, das ist falsche Lehre, so stellt sich das in der Schrift nicht dar, so ist Gott nicht, weil Gott ein dreieiniges Wesen ist. Und die Hierarchie, die wir Menschen uns vorstellen, ist nur eine Krücke für das Verständnis. Sie wird dort nötig, wo es keine liebevolle Unterordnung gibt unter die Rollen, die Gott eingesetzt hat. Was meine ich jetzt damit? Da gehen wir jetzt gleich im Detail noch ein bisschen drauf ein. In der Schrift existiert keine Hierarchie im Sinne einer Befehlskette, so wie wir Hierarchie im menschlichen Sinne kennen, die immer streng einzuhalten ist. So dieses von oben nach unten. Aber was es gibt in der Schrift, ist, dass Gott bestimmte Rollen verteilt. Bestimmte Personen bekommen in bestimmten Situationen die Rolle des Kopfes, des Leitenden, des Organisators übertragen. Die soll aber nicht hierarchisch ausgeführt werden, sondern mit Demut und Liebe und dem Geist und der Haltung der gegenseitigen Unterordnung und des gegenseitigen Dienens. Und in unserer westlich geprägten Denkweise scheint das ein Widerspruch zu sein. Wir kennen nur das Entweder-Oder, aber es funktioniert beides. Beides ist in irgendeinem Sinn richtig, beides existiert zusammen. Und um das besser zu verstehen, lesen wir jetzt mal in Johannes 14 einen längeren Abschnitt, wo Gott genau über dieses Dreieck spricht und über diese Beziehung. Johannes 14, ab Vers 1. Das ist ein Teil von den Abschiedsreden, ein Kapitel aus den Abschiedsreden, die Jesus an seine Jünger hält. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Überlegen kurz, dann sagt Thomas, Herr, aber wir wissen doch noch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir denn den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Das könnte jetzt die These unterstützen, die ich als Kind hatte. Dieses, ich brauche Jesus, der beschützt mich, damit ich überhaupt zum wütenden Vater kommen kann. Also ist Jesus also der Türsteher? Ist er die Nummer 2 in der Hierarchie? Gucken wir mal. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ihr erkennt ihn ja bereits. Ihr habt ihn bereits gesehen. Herr, sagte Philippus, zeig uns den Vater, das genügt uns. So lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus, entgegnete Jesus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Und wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Vater und Sohn sind jetzt also doch gleich. Sie sind eins. Ich sehe Jesus und dann sehe ich den Vater. Dann kann ja nicht Jesus derjenige sein, der mich vor dem wütenden Vater beschützt. Das würde jetzt nicht funktionieren. Das würde nicht passen. Der Vater und Jesus sind eins. Der Vater ist in Jesus und Jesus ist im Vater. In Vers 12, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. So, hier heißt jetzt wieder, durch den Sohn wird die Herrlichkeit des Vaters offenbart. Das spricht jetzt wieder dafür, dass Jesus quasi, wie in einer anderen Stelle beschrieben ist, wie der Mond den Glanz der Sonne widerspiegelt. Das würde ja jetzt wieder so eine gewisse Hierarchie bedeuten. Der eine strahlt, glänzt, der andere spiegelt nur wieder. Ist er also jetzt doch zweitrangig? Vers 15. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht erkennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr, aber ihr aber werdet mich sehen, und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Okay, jetzt wird es noch komplizierter, weil nicht nur Jesus im Vater, Vater in Jesus, sondern auch Jesus in uns und wir in Jesus. Das bedeutet wieder wir auch im Vater. Ne? Gleichsetzungsverfahren, Mathematik. Und dann sollen wir aber auch gehorchen und uns unterordnen. Wie passt das alles zusammen? Was fordert Jesus hier genau? Ist das jetzt die Forderung nach unserer Unterordnung in die gottgegebene Hierarchie? Das glaube ich eben nicht. Ich glaube, er erklärt uns unsere Rolle. Also wir sprechen nicht über Hierarchie und Ebenen, sondern wir sprechen über unterschiedliche Rollen, die uns zugewiesen sind in unserer Beziehung mit Gott. Und wir dürfen nicht vergessen, dass, wenn wir über Hierarchie sprechen, würde es wenig Sinn machen, dass Gott ja derjenige ist, der angefangen hat, sich unterzuordnen. Er hat sich nämlich unserem Bedürfnis nach Vergebung untergeordnet, als er entschieden hat, in Jesus ans Kreuz zu gehen. Vers 22. Da fragt ihn Judas, der andere Judas, nicht der Iskariot: Herr, wie kommt es denn, dass du dich nur uns zu erkennen geben willst und nicht der Welt? Jesus gab ihm zur Antwort: Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Und was ich euch sage, ist nicht mein Wort. Ihr hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Hier wird es jetzt nochmal deutlicher. Gott lieben, sagt Jesus, heißt die Beziehung eingehen im Sinne einer liebevollen Unterordnung. Weil wir halten uns an Jesu Wort. Und das Wort wurde vom Vater gegeben. Trotzdem dürfen wir nicht vergessen, er hat uns zuerst geliebt. Das war die Stelle, die wir am Anfang gelesen haben in Römer 5. Er hat angefangen, er hat den ersten Schritt gemacht, er hat sich zuerst untergeordnet, unserem Bedürfnis. Und wenn wir jetzt seine Worte halten und ihm gehorchen, hat es keinerlei Effekt auf unsere Beziehung im Sinne von, dass wir uns da irgendwas verdienen. Weil Gott hat sich schon komplett untergeordnet und hat von sich aus die Sünde von uns genommen und die Beziehung angeboten. Und wenn wir jetzt gehorsam sind und uns nach seinen Worten richten, tun wir das in liebevoller Unterordnung innerhalb unserer Beziehung. Vers 25, diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Und lasst euch nicht entmutigen. Ihr erinnert euch, dass ich zu euch gesagt habe, ich gehe weg und ich komme wieder zu euch. Und wenn ihr mich wirklich lieben würdet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Ich sage euch das alles, bevor es eintrifft, damit ihr, wenn es dann geschieht, glaubt. Okay, Der Vater ist größer als ich. Doch eine Hierarchie? Und was sagt Jesus dann über interessant? Wenn die Jünger verstanden hätten, was es bedeutet, ihn zu lieben, nämlich zu wünschen, dass er zum Vater geht, weil der Vater größer ist als ihn, dann würden sie ihn wirklich lieben. Das alles ist nur im Rahmen von Beziehungen zu verstehen. Das alles ist nur im Rahmen dessen zu verstehen, dass Gott eine Beziehung mit Jesus haben will und hat und beide alles dafür tun, dass in dieser Beziehung Liebe herrscht, inklusive gegenseitiger Unterordnung unter die Bedürfnisse des anderen. Und genauso erwartet Jesus und wünscht sich Jesus das von uns. Er sagt, wenn ihr mich wirklich lieben würdet, dann würdet ihr euch für mich freuen, dass ich zum Vater zurückgehe, weil das ist das Beste für mich. Und wir wissen, das stimmt, wenn wir jemanden wirklich lieben, dann wünschen wir ihm das Beste, unabhängig davon, was das für einen Einfluss auf uns hat. Das ist eine selbstlose Art, dann zu lieben. Und das ist eine selbstlose Art, sich dem anderen unterzuordnen. Wir erleben das jetzt, wo unsere Kinder immer älter werden und so langsam Flücke werden und aus dem Haus gehen. Und als Eltern denkst du so, es tut weh, bleibt noch ein bisschen, die Zeit ist viel zu schnell vergangen und so weiter. Und als Eltern weißt du aber auf der anderen Seite trotzdem, ich muss loslassen. Es ist für David das Beste und es ist gut und das Beste, dass er jetzt seine Bude in Bonn hat, dass er da jetzt studieren kann, dass er sich seine eigene Beziehung aufbauen kann, sein eigenes professionelles und sein eigenes privates Leben. Und weil wir ihn lieben und versuchen selbstlos zu lieben als Eltern, lassen wir los, weil wir wissen, dass es gut für ihn. Aber wir wissen auch, dass es gut für ihn ist, dass er nach Hause kommen kann, seine Wäsche mitbringen kann und was Leckeres gekocht bekommt und gerne auch mit uns abhängt, das wissen wir, das ist auch gut. Und das ist genau dieser Tanz, das ist genau diese Dynamik, wo das Ganze Sinn macht mit dem Ich ordne mich dem unter und der ordnet sich dem unter und du sollst dich mir unterordnen und ich mich dir. Das funktioniert, das Ganze macht nur Sinn im Rahmen von liebevollen Beziehungen. Vers 30. Viel werde ich nicht mehr mit euch reden können, denn der Herrscher dieser Welt hat sich bereits gegen mich aufgemacht. Er findet zwar nichts an mir, was ihm Macht über mich geben könnte, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie der Vater es mir aufgetragen hat. Steht auf, wir wollen gehen. Jesus hat von seinen Jüngern gefordert, dass sie sich zum einen seinem Wort unterordnen, sprich ihm gehorchen, das tun, was er gesagt hat, aber auch, dass sie sich seinen Bedürfnissen unterordnen. Ich will zum Vater und das ist das Beste für mich. Jesus hat sich von sich aus Liebe zum Vater und zu uns diesem Plan untergeordnet, den sie gemeinsam entworfen haben, nämlich diesen Plan, dass weil Blut fließen muss zur Vergebung der Sünde, dass der Sohn Gottes, dass Gott Mensch wird und Gott im Menschen ans Kreuz geht und für diese Sünde stirbt. Und wir wissen, dass die Unterordnung für Jesus schwer war. Wir wissen es, wenn wir uns Matthäus 26 in Gethsemane angucken. Wir wissen, wie er dann kämpft und sagt, aber nicht, was ich will, sondern was du willst. Und das ist die liebevolle Unterordnung unter den Vater und unter unsere Bedürfnisse. Und in der Schrift gibt es viele Aufforderungen zur gegenseitigen Unterordnung. Der Sohn dem Vater, also Gottvater und Jesus, Gott und wir, Leiter und Gemeinde, zu all dem gibt es Schriftstellen. Ordnet euch euren Hirten unter, Hebräer 13, 7 und 17. Wir untereinander, die Leiter den Bedürfnissen der Gemeinde, nicht als Herren, sondern als Diener. zwischen älteren Männern und jüngeren Männern. Die jüngeren Männer sollen sich den Älteren unterordnen. Die älteren Frauen und die jüngeren Frauen. Die älteren Frauen sollen sich um die Bedürfnisse der Jüngeren kümmern. Die Jüngeren sollen lernen von dem, was die älteren Frauen zu sagen haben. Ehemann und Ehefrau, er ist das Haupt. Sie soll sich in allem, habe ich heute früh nochmal gelesen, Epheser 6, ihm unterordnen. Aber er soll bereit sein, sein Leben für sie zu lassen. Eltern und Kinder. So, wenn du das alles nimmst und baust ein, wie man es in der Firma so macht, ein Organigramm draus, dann hättest du so circa 10 bis 12 Hierarchieebenen. Mit lauter so Pfeilen. Natürlich Gott der Vater ganz oben, ne, und dann der Sohn und dann wir und dann die Leiter und dann untereinander und dann und ganz unten die Kinder, die Armen. Ich glaube, wenn sie das sehen und hören würden, würden die aufbegehren. Die hätten nicht so viel Freude dran. Und frustriert werden. Und es würde letzten Endes, könnte es auch bedeuten, dass wenn du da in der 12. Ebene bist, da unten, du so weit weg bist von dem da oben, mit dem du eine Beziehung haben sollst, und die alle dafür zuständig sind, zu vermitteln, wie der da oben ist, das kann nicht so richtig gut funktionieren. Und so hat Gott sich das auch nicht gedacht. Kleiner Exkurs zum Thema Autorität und Hierarchie. Es gibt einen Unterschied zwischen hierarchischer Autorität und persönlicher Autorität. Na? Beispiel, hierarchische Autorität, Chefe steht im Organigramm da oben, dann kommt der Abteilungsleiter, dann kommt der Teamleiter und dann kommst du, Gröte. Und die Entscheidungsfindung ist von oben nach unten. Und da oben sitzt die ganze Weisheit und die plätschert darunter und es wird immer weniger, je weiter du nach unten kommst, desto weniger haben die Menschen recht. Das ist das alte hierarchische Denken in Unternehmen, im Militär, im menschlichen Zusammenleben. Seit 15, 20 Jahren ändert sich auch im Unternehmensbereich was. Viele von euch haben schon mal plötzlich von agiler Unternehmenskultur gehört und davon, dass man Hierarchien abschafft und all sowas und dass es nicht mehr um hierarchische Autorität geht, sondern dass es noch um Rollen geht. Ja, ihr bildet ein Projektteam, ihr seid hierarchisch alle gleich, aber einer von euch kriegt die Rolle des Projektleiters, einer kriegt die Rolle des Protokollanten, einer kriegt die Rolle des Budgetverwalters und so weiter. Es hat nichts Hierarchisches zu tun, es hat nur mit Rollen zu tun. Keiner will die Verantwortung. Und am Ende will trotzdem keiner die Verantwortung. So, das ist die hierarchische Autorität. Die persönliche Autorität ist, habt alle schon mal den Satz gehört, er ist eine Autorität auf dem Gebiet der Ledersandalen. Ja? Das heißt nicht, dass er irgendjemanden unter sich hat. Das heißt einfach, der hat 40 Jahre lang Ledersandalen geschnitten und gemacht und der hat sich die Autorität durch sein Leben erworben und durch das, wer er ist als Person und von seiner Erfahrung und von seinem Charakter her. Und diese Autorität ist eine ganz andere als eine hierarchische Autorität. In der hierarchischen Autorität können Knallnasen sitzen ganz oben, die persönliche Autorität nicht haben. Und die Leute gehorchen vielleicht, gehen vielleicht mit, spielen vielleicht mit, weil derjenige auch derjenige ist, der den Gehaltszettel ausfüllt und der darüber entscheidet, ob ich meinen Job noch länger habe oder nicht, aber nicht von Herzen, nicht mit der intrinsischen Motivation. Ja? So, zurück zu Gott und zum Reich Gottes. Gott war das von Anfang an klar, dass das nicht funktioniert. Gott war das von Anfang an klar, dass es nur funktioniert, wenn jeder von Herzen und in Demut mitspielt in diesem Spiel. Er hat nie versucht, das hierarchisch aufzuziehen. Er musste ab und zu, so wie wir es als Eltern mit unseren Kindern auch manchmal machen müssen, müssen manchmal die Papa-Karte ziehen oder die Mama-Karte ziehen und sagen, warum jetzt? Weil ich Papa bin und es sage. Und es gibt auch nicht immer eine Erklärung. Manchmal ist es gut und manchmal braucht es eine Erklärung, aber manchmal gibt es einfach keine Erklärung. Ne? Gott hat Gott hat diese persönliche Autorität. Also wenn du jetzt willst, wenn du Anhänger der Hierarchie bist, kannst du auch sagen, Gott hat natürlich die hierarchische Autorität. Na? Und es gibt immer wieder Phasen in unserem Leben und auch Menschen da draußen, die ordnen sich halt Gott unter, weil er halt die hierarchische Autorität hat. Aber das heißt nicht, dass unser Herz bei ihm ist. Manchmal folgen wir ihm nur, manchmal gehorchen wir nur und wir haben alle diese Phasen. Wir wollen gerne an die persönliche Autorität und an die Beziehung glauben, aber manchmal bleiben wir dabei, weil er halt im Organigramm ganz an der Spitze steht. Und es ist natürlich möglich, das alles hierarchisch aufzuziehen, aber es ist halt nicht nötig. Und wenn man alles durch die Brille der Beziehungen und der Bedürfnisse sieht, dann funktioniert das ganz anders und dann gibt es eine ganz andere Dynamik. Dann gibt es eine ganz andere Dynamik. Wenn mit Gott und der Gemeinde und Jesus, wenn jeder das Denken und das Herz hat, ich, egal welche Rolle ich habe in dem Ganzen, ich will mich den Bedürfnissen des anderen unterordnen. Ich will das Beste für den anderen, auch wenn es gegebenenfalls auf meine Kosten geht. Dann entsteht Leben, dann entsteht eine ganz, ganz andere Dynamik. Wenn wir von Gott lieben sprechen, und das ist ja unser Ausgangspunkt, Gott lieben, Relationships, wir sprechen jetzt gerade von Gott lieben, dann sprechen wir also in erster Linie nicht davon, dass wir, weil er die hierarchische Autorität hat, seine Gebote halten, sondern weil wir die Beziehung annehmen, die er uns anbietet und weil wir an seine persönliche Autorität glauben und seiner persönlichen Autorität auch vertrauen. Deshalb lieben wir Gott. Er hat sich zuerst unserem Bedürfnis nach Versöhnung untergeordnet. Und wie ist es jetzt in der Dreieinigkeit? Gibt es jetzt eine Hierarchie? Nicht im weltlichen Sinne. Es gibt verschiedene Rollen. Ein Vater, ein Sohn, ein Heiligen Geist. Aber es ist eine Beziehung, eine Liebesbeziehung, eine liebevolle Beziehung gegenseitiger Unterordnung, die da stattfindet. Und bei dieser Unterordnung geht es nicht um die Autorität, sondern um Beziehungen, die aus Liebe und aus Respekt voreinander bestehen. Ich weiß, es ist ein bisschen was zum Kauen. Feiern jetzt das Abendmahl zusammen. Singen jetzt erstmal ein Lied. Und dann lesen wir in Philipper 2 nochmal die Stelle, die das eigentlich alles zusammenfasst. Wo Jesus beschrieben wird, mit welchem Geist er das getan hat, warum er Mensch geworden ist, was seine Absicht dahinter war, was sein Herz dahinter gewesen ist. Aber zuerst ein Lied vom Abendmahl. Philipper 2, ab Vers 1. Die Überschrift hier in der neuen Genfer Übersetzung ist Selbstlosigkeit als Voraussetzung für die Einheit der Gemeinde. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein und nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Denn das ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Und wenn ich hinzufügen darf, und das ist auch die Haltung, in der die Dreieinigkeit der drei Personen, die Gemeinschaft miteinander funktioniert. Vers 6. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Hierarchische Autorität hätte Jesus eigentlich gehabt. Ne? Sohn des Königs, Thron, Thronfolger direkt daneben, ganz oben im Organigramm. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie die Diener, hat sich im Organigramm auf Stufe 12 gestellt. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Wie geht das? Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Also nicht nur wie einer, der Rechte hat auf der untersten Stufe des Organigramms, sondern sogar wie einer, der überhaupt kein Recht hat, ein Teil dieser Organisation zu sein. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Wie paradox. Ganz runter, sogar raus aus dem Gefüge. Und am Ende werden alle anerkennen, dass das die richtige Haltung war. Und dass das der richtige Plan gewesen ist. Wie weit entfernt von unserem menschlichen Denken. Und im Abendmahl danken wir Gott dafür, für diesen verrückten Plan. Für diesen menschlichen, weil wir wären nicht drauf gekommen. Und das entspricht nicht unserem Leben und unserem Wesen. Lass uns für Brot und Wein beten. Vater, es ist wirklich verrückt und für uns, für mich oft schwer zu verstehen und nachzuvollziehen, wie du dir das genau ausgedacht hast. Aber ich glaube, an diesem Beispiel hier von Paulus wird es nochmal deutlich. An dem Beispiel, was du gegeben hast, dass du nicht auf deine hierarchische Autorität beharrt hast und gesagt hast, ihr habt euch aber unterzuordnen, ihr habt zu gehorchen, ihr habt umzukehren, ihr habt mir nachzufolgen, sondern dass du ganz runter und raus bist und gesagt hast, nee, ich zeige euch, ich mache das für euch, ich will euch ein Vorbild sein und ich will euch damit retten. Vater, und du rettest uns vor der Verlorenheit, aber du rettest uns damit auch vor uns selbst, weil das widerspricht so oft meinem Denken und meinem Wesen. Und wie gut tut es und wie schön ist es, wenn wir unser Herz dahin bekommen. Und wenn wir dieses Verlangen und diese Demut spüren und uns ja auch anderen gegenüberbringen können. Und wie schön ist es auch, wenn wir das spüren untereinander, diese Haltung. Und wenn wir es erleben, wie wir das füreinander sind, aneinander weitergeben. In unserer Liebe zu dir, aber auch in unserer Liebe zueinander. Danke für Jesu Leib und danke für Jesu Blut, das er dafür gegeben hat, dass das alles möglich wird. Amen.